While you are preserving it, you can, of course, build up a kind of model for how to benefit in a sustainable way of it. And a national park would be one good opportunity for achieving this.
Willkommen bei The European Dream. Unser Podcast geht der Frage nach, gibt es so etwas wie einen europäischen Traum? Und wenn ja, wie fühlt sich dieser Traum eigentlich an? Mein Name ist Daniel Wagner.
Und ich bin Elisabeth Steib.
Und wir versuchen Antworten auf diese Frage zu finden. Wir sprechen mit Musikern, Politikern, Künstlern und Personen, die wir spannend finden. Wir wollen euch zum Nachdenken anregen, euch inspirieren und euch dabei mit auf unsere Reise nehmen. Vom Zentrum Europas bis dahin, wo Europa und die Europäische Union am Bosporus enden. Von München nach Istanbul und wieder zurück.
Die einspurige Straße nach Tirana, das ist ein Strich, den jemand ins Land gezogen hat. Wie Perlen reihen sich LKWs und PKWs und Motorräder als endlose Parade aneinander. Die einzige Abwechslung, die wir hier vom Fenster haben, das sind unmittelbar auftauchende, halbmeter tiefe Schlaglöcher. Und alle 500 Meter gibt es irgendwie noch so eine staubige Tankstelle und so ein Schild, das Lavash, das ist Autowäsche, anbietet, weil das scheint hier sehr wichtig zu sein. Und die Gefährte vom Fenster, die haben Räder, und aber sonst oft nicht so viel Ähnlichkeit mit Autos. Es ist irgendwie was zwischen Burning Man und ein bisschen auch Mad Max. Und das Einzige, auf das sich hier irgendwie wohl alle einigen können, das ist die Richtung. Weil alle Wege und der einzige Weg, die führen nach Tirana. Das ist das schlagende Herz von Albanien.
Es ist Mittagszeit, es ist Schulschluss. Uns kommen aus allen Richtungen Kinder am Straßenrand entgegen. Gehweg gibt es keinen. Es ist brütend heiß draußen.
Auch hier drinnen,
ja. Der Herr Favivus sagt, es hat 47 Grad draußen. Und ich fand dieses Bild so bezeichnend, als ich so eine Schülertruppe vom Boden ein Stück Pappkarton aufgehoben hat, um es als Sonnenschutz zu verwenden.
Ja. Rechts und links der Straße, auf der wir fahren, da liegt jede Menge Müll. Es ist fast poetisch, wie so ein Blumenfeld, das sich in dieser erbarmungslosen, heißen Sonne glänzend im Wind am Boden hin und her wiegt. Und am Ortsrand, an so einem Verkehrskreisel, kommen wir an so einem Sinti- und Roma-Camp vorbei. Und mit diesen ganzen Farben und Materialien, das sticht einem wie ein Pfeil ins Auge. Es ist fast wie so ein Kunstwerk, eine Installation und da gleichzeitig ein Reminder, dass halt so eine Gesellschaft dann doch ganz schön zerbrechlich ist. Dieses Sinti- und Roma-Lager, das ist wie so eine Art Shantytown, muss man sich das vorstellen. Aus so aufgebockten, ziemlich verfallenen Wohnmobilen, Wellblech, und dann drumherum drapiert sind noch so platte PET-Flaschen und ganz viele Plastiktüten.
In einem kurzen Moment kommt einem das vor wie ein Zeitsprung in ein anderes Land. Nach Kapstadt beispielsweise oder in einen Township in einer brasilianischen Favela. Man fragt sich, bin ich hier richtig? In Europa.
Man muss halt sagen, man hat irgendwie da direkt so lauter Vorurteile im Kopf. Und dann ist man jetzt auf einmal so ein paar Meter weit von was weg, also quasi so nah dran, wie man das halt sonst nie irgendwie ist. Und wo man sich dann fragt, so, was ist das hier überhaupt alles? Also allein schon Sinti oder Roma, ist es das Gleiche? Ist es was anderes? Ich kenne mich nicht aus.
Ja, in Osteuropa ist es tatsächlich vermutlich die Roma, die sich hier, ich quote es hier mal, niedergelassen haben, kommen aber ursprünglich, und das finde ich total faszinierend, eigentlich aus Indien. Und sind dann über die Jahrhunderte immer wieder aus unterschiedlichsten Gründen zum Weiterziehen gezwungen worden. Krieg, Wirtschaft, Versklavung auch in der Vergangenheit oder eben eine Vertreibung.
Ja. Also vor dem Lager, da sitzen Kinder in dreckigen Klamotten am Boden, eben mit aufgehaltener Hand. Und direkt daneben so ein Straßenhund, der schnüffelt da an so einem Müllcontainer vor diesem Lager. Also auch um diesen Müllcontainer halt wieder so plattgefahrene PET-Flaschen, auch ziemlich viele aufgerissene Windeln. Und am Schluss springt er da hier so beherzt rein und dann sind wir auch schon wieder dran vorbei. Und irgendwie ist das ja auch so ein ganz gutes Bild, das die Dramatik visualisiert, abgehängt und zurückgelassen werden.
Ja, und dann an der nächsten Kreuzung wartet ein Junge gelangweilt auf uns, der hat den Kopf ins Handy gesteckt und die rechte Hand ausgestreckt sozusagen in die Verkehrsmenge hineingehalten und in der Hand ist handgroß ein Welpe. Und in dem Pappkarton hinter ihm auf seinem Gepäckträger am Fahrrad zappelt dann der Rest vom Wurf.
Hat sich das Team beinahe um einen Kopf vergrößert. Noch so eine andere Kuriosität, der wir jetzt schon mehrmals hier am Straßenrand begegnet sind, das sind so riesige weiße Paläste. Bisschen sieht es aus, als wäre das so griechischer und römischer Architektur nachempfunden. Nur, dass da noch zusätzlich Statuen und Springbrunnen und goldene Wachlöwen irgendwie draufgepappt sind. Und so ein bisschen gerätselt, aber jetzt haben wir gerade gesehen, dass an einem steht das Schild Your Wedding Hall.
Also tatsächlich auch, was ich wahnsinnig faszinierend fand, auf dem Weg durch die Stadt, also durch Tirana, auf dem Weg zu unserem Campingplatz, sind wir auch an ganz vielen Flüssen vorbeigekommen oder am Bächen besser gesagt. Und das Thema Müll, fand ich, war auch hier total präsent, da total viele Flaschen und Plastiktüten auch da in der Strömung getrieben sind und irgendwie so unschuldige bunte Flecken im Schlammbraun waren irgendwie. Und ein ganz so bezeichnendes Bild war irgendwie, du hast diese Kloake, nennen wir sie mal, irgendwie lauter Tüten und alles vollgemüllt und 100 Meter danach steht ein Mann mit einer Angel und man fragt sich wirklich, was macht er da?
Insgesamt fragt man sich auch so ein bisschen, ob man jetzt so genau immer drüber nachdenken will, wo das Essen auch herkommt. Also wir haben jetzt hier schon mehrmals gesehen, so Männer mit Zahnlücken, die kauern vor irgendwelchen Pappkartons und verkaufen so einzelne Gurken und Tomaten aus so Plastiktüten. Manchmal sind es auch so Secondhand-Kleider von so kleinen, unordentlichen Haufen. Aber dann wieder wie so eine Oase mitten in der Stadt kommt die Abzweigung zu unserem Campingplatz. Rechts ins Bild.
Ja, und wie ein Sesam öffne dich, möchte man fast sagen. Du fährst über die kleinen Serpentinen auf diese Ebene oberhalb vom Ortsrand von Tirana hoch. Es ist so groß wie ein Fußballfeld. Als Infrastruktur gibt's nur das Nötigste. Ein Klo, eine Dusche. Alles ist sauber, super liebevoll und gepflegt. Die Weinberge links, du hast die Olivenbäume rechts. Es laufen irgendwie Hühner, drei Katzen rum. Sie haben eine Kuh, haben sie. Das fand ich ganz witzig. Und einen Esel. Und das war's. Irgendwie, wir beschließen dann da den Abend unterm Vollmond. Und du bist, obwohl du nur gefühlt 200 Meter von der Straße, von der Stadt weg bist, aus dem Getümmel der Stadt raus. Du hast hier keinen Lärm, außer die Zirpen und den Muezzin im Hintergrund. Großartig.
Die Inhaber dieses Campingplatzes hier, die sprechen halt nur so eine Handvoll Englisch und man könnte wahrscheinlich auch ziemlich sicher sagen, die verkörpern das, was man sich so ganz klischeehaft unter Arm vorstellt. Aber was denen an finanziellen Mitteln und vielleicht auch an Bildung fehlt, das mangelt ihnen halt nicht an Herzlichkeit und Offenheit. Wir haben jetzt irgendwie hier Trauben als so ganz selbstverständliche stille Aufmerksamkeit an den Campingtisch gelegt bekommen und dann noch eine Tüte voll Paprika und Gurken selber angebaut.
Ja, und wenn man in unserer Oase sitzen und nochmal drüber nachdenkt, was arm in dem Sinne eigentlich alles bedeuten kann, wird einem, finde ich, halt noch bewusster, dass Armut auf der einen Seite was Materielles sein kann, aber auch was im Kopf passiert. Ja, wo man eingefahren ist, ne? Und wo man auch gar nicht mehr wahrnimmt, welche Perspektiven oder Möglichkeiten es noch als Alternative gäbe. Und wo man das vielleicht auch aus den Augen verliert, was wirklich wichtig ist, ist zum Beispiel, wenn man auch auf das reiche Deutschland schaut. Ne?
Jetzt wir zum Beispiel in Deutschland, wir sind ja schon materiell reich, aber während der Pandemie wurde, zumindest war das die Wahrnehmung vieler Leute, der Kulturbetrieb im Stich gelassen. Das Rentenalter wurde so schleichend, ein bisschen unbemerkt angehoben. Und dann gibt es aber halt irgendwie so eine Art von Erwartungshaltung, weil Nachhaltigkeit zum Beispiel, das ist ja schon nett, aber man möchte trotzdem schön im Sommerurlaub nach Costa Rica fliegen.
Ja, kein Verzicht.
Ja, das bedeutet, ich würde sagen, Armut gibt es auf jeden Fall auch in reichen Ländern. Die ist halt an anderen Sachen erkennbar als irgendwie den Müllbergen neben der Straße. Also man könnte also zusammenfassend sagen, Armut, es ist halt schwierig oder gefährlich, wenn sie dein Überleben
beeinflusst.
Ja. Aber noch gefährlicher ist es vielleicht, wenn sie deine Entscheidungen für die Zukunft beeinflusst.
Ich finde es auch super interessant, wie das der Ulzi Nika, das ist der CEO von Eco Albania, auf den Punkt bringt.
So Albania, it is a poor country and poor by all means. Not only economically, but also mentality, you know, like mindset. Because if you don't have food on plate, you can't think further.
Vielleicht mag dem einen oder anderen die Dokumentation Save the Blue Heart of Europe von Patagonien Begriff sein, war auf jeden Fall die Dokumentation, die mir das Vioza Valley das erste Mal irgendwie in den Kopf gespült hat. ich glaube, dass das für die meisten Leute auch da das erste Mal war und das auch dazu geführt hat, dass dieses Tal eine gewisse Berühmtheit jetzt hat.
Ja.
Und mit dem Tal letztlich auch diese NGO,
die ist ja so ein bisschen der Schutzengel, könnte man sagen.
Genau, genau. Was das aber so bekannt bzw. berühmt und so besonders macht, ist, dass das Viosa Valley in Europa eines der letzten unberührten, unbegradigten und naturbelassenen Flussläufe ist.
Hm.
Und zwar nicht nur aus einer biologischen Sicht, sondern auch einer kulturellen Sicht, wie die Menschen dort seit jeher leben.
Ja.
Dieser Schutzengel, diese NGO, Equalbania, macht da einen sehr spannenden Job. Und deshalb treffen wir uns mit dem CEO von Equalbania in einem Hochhaus in Tirana, um ihn mal zu fragen, wie wird man denn zum Robin Hood von dem Flusslauf?
Hi, Olsi. Can you please tell us about yourself, a little bit about Viosa, and especially what's ahead?
I'm Olsi Niga. I'm working for Equalbania since its establishment in 2014. Equalbania is an NGO that is its mission and its basic aim is the preservation of the natural ecosystems in Albania. So we're a kind of countrywide operating organization. But one of the most important for us campaign has been the Save the Blue Heart of Europe, which is the campaign that is it includes not only Albania but also other countries or most of the countries in the Balkan Peninsula that aims to preserve the most valuable river stretches from the uncontrolled hydropower development. Myself, I'm a hydrobiologist as a background, so my education is on environmental sciences. And it was kind of initially just a job opportunity, not within Eco Albania, but within another NGO when the campaign started. So it's been 10 years now that we are campaigning for the preservation of the Viosa. And we are very close now to achieve the having a decree from the government that will declare the Viosa as a national park. But this is still not the end of the story that would make me happy. Because then the work is just started towards building up an effective and functional national park for the Viosa, which needs a lot of work on managing, a lot of work on promotion, a lot of work on really maintaining and conserving the conservation values. So you see, it's a long run.
Can you describe the Viosa Valley for us?
One thing is sure, that you can't tell how beautiful Viosa is only even if you have a picture of it. Viosa, it's not a matter of it being beautiful or not that much beautiful. You know, the issue with Viosa is that Viosa is unique, and the uniqueness is because of being free flowing. You know. Not only the river, but so are the tributaries. And this creates a kind of impressive, irrepeatable landscape values, but what is most important, biodiversity values. And that's what makes Viosa unique, because it's a connected river network that is free-flowing and it's a living river in comparison to the physiognomy of the rivers that a normal European could experience, like they are just canals. So that is what makes Viosa unique, I think.
Do you think sustainability and economic growth go hand in hand?
That's a difficult question in terms of what we are doing. They are just theories, because you have to set up the limits, the ecological limits first. And that would be the kind of frame when you put your economy to get growing. Because if you think that, you know, it can be in an exponential way, this is not simply, it's not working. There will be definitely an end, which will be more painful in my opinion, because it will be an end like getting into a vicious circles then, which will be endless. But preserving can be also a way that you could benefit, of course, less, but in a long time. And these are the kind of principles of the sustainable development. However, there are some things that you can't, like the Viosa, for instance, that you can't compromise. You can't even think or negotiate to use them differently, like the plan of the hydropower, because We are talking here for one of the last free-flowing rivers in Europe. It is definitely something worth to preserve rather than to destroy, like Europeans have already made with the rest of the rivers. And while you are preserving it, you can, of course, build up a kind of model for how to benefit in a sustainable way of it. And a national park would be one good opportunity for achieving this.
Right now, is sustainability an important goal for Albania?
No, it's not a top agenda priority, the sustainable development in Albania. Because of poverty, so Albania, it is a poor country and poor by all means, not only economically, but also mentality, you know, like mindset. But they go together, I think, you know, because if you don't have food on plate, you can't think further.
Und es ist, wie der Ulzi sagt, Albanien ist ein armes Land und die ökonomische Rolle, die es spielen kann, damit auch eher klein. Aber was seine Natur und damit auch das Potenzial des Ökotourismus angeht, da kann Albanien eine Vorreiterrolle einnehmen.
Besonders, weil hier die richtigen Schritte in die Zukunft nicht wie sonst so oft auf Wachstum, sondern auf Nachhaltigkeit aufgebaut werden. Vor allem dann, wenn Gruppen wie Eco Albania ihr Ziel erreichen. Die Erschaffung eines kleinen Paradieses mitten in der EU. Diese Vision von Albanien als Paradies der EU ist ja eine ganz schön große. Wir erleben sie aber hier schon mal im Kleinformat, könnte man sagen.
Genau. Wir machen uns wieder auf den Weg durchs Viosa Valley Richtung Griechenland, entlang eben an diesem wilden, berühmten Flusslauf. Und ja, es wird einem eigentlich erst hier wirklich bewusst, was der Ulzi da wirklich schützen will und was seine Vision dahinter auch ist, wenn man es denn dann sieht. Vielleicht wird es irgendwann mal ein kleines Paradies für Fliegenfischer, die hier knietief in der Viosa stehen und nach der Marmorata-Forelle angeln. Wir fahren an so einer Straße entlang und in so einer Bretterbude am Straßenrand finden wir letztlich unsere eigene Version von dem Paradies mit dem besten Essen, der besten Aussicht auf die Viosa. Regionalen Produkten.
Halt schon wieder eine Oase.
Ja, genau. Die Inhaber, die verkaufen im Grunde in dieser Brettbude alles, was in 15 Kilometern wächst oder im Wasser schwimmt. Kräuter, Kosmetik, Bergtees, ist alles Handarbeit. Und alles, was man essen kann, kommt aus ihrer Küche mit einem Holzofen. Die ganze Speisekarte klingt auf jeden Fall großartig. Also bestellen wir einfach mal alles. In unserer Version vom Paradies kann man nämlich mit Karte zahlen. Was wiegt mehr, die Meinung eines Musikers und Stadtführers oder die eines Oxford-Professors? In unserer Folge über Griechenland gehen wir dem auf die Spur und kommen dabei der Antwort auf unsere Frage: Gibt es so etwas wie einen europäischen Traum ein Stückchen näher?
Übrigens, für Bilder von der Reise und noch mehr Stories folgt uns auf Instagram unter The European Dream Podcast.